Hallo und willkommen zu Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Dein Deep Dive in die rechtlichen Trends und Themen der Finanzwelt. Jede Woche bringen wir von Payment and Banking und Paytech Law dir die wichtigsten Insights. Kompakt, verständlich und immer aktuell. Leute, es gibt News. Wir partnern erstmalig mit dem Bitkom und zwar zur DigiFin 25 am 18. November im Kosmos in Berlin. Zwischen Sicherheit und Wandel, Resilienz und Flexibilität, Vertrauen und Innovation. Wie sieht denn eigentlich die New Era of Finance aus? Welche Rolle spielen dabei künstliche Intelligenz, Blockchain, digitale Währung und Open Finance? Genau diesen Fragen wollen wir uns stellen. Wie schaffen wir ein Umdenken in Zeiten geopolitischer Unsicherheiten und neuer regulatorischer Rahmenwerke? Das möchten wir mit euch diskutieren. DigiFin, eine Kooperation von Payment and Banking und dem Bitkom. Alle Infos findet ihr auf digifin.berlin. Hallo und herzlich willkommen bei Alles legal, Fintech, Recht, kompakt. Ich bin Dana Vondra und heute starten wir mit, ja, zum einen einem neuen Gesicht, ich freue mich sehr, und mit einer neuen Reihe rund um die Financial Data Access Regulation, kurz FIDA. FIDA ist gemeinsam mit PSD3 und PSR Teil des EU-Payments-Pakets. Und in dieser Folge sprechen wir darüber, was unter Open Finance und FIDA zu verstehen ist. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Aud Johannes. Und ja, Aud, du bist erstmals in unserem Podcast. Schön, dass du da bist. Ein neues Gesicht. Ich freue mich. Wer bist du? Was machst du? Und ja, was sollten wir denn unbedingt über dich wissen?
Ja, herzlichen Dank, Dana, für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr, das erste Mal hier dabei sein zu dürfen. Ja, ich bin Aud Johannes, ich bin Rechtsanwalt in München bei Enerton. Und ja, was mache ich da? Ich berate zum Finanzaufsichtsrecht. Ja, ich bin im Finanzaufsichtsrecht tätig. Also alles rund um Payments, Banking, Compliance, AML und so weiter und so fort. Ja. Wir haben uns die Digitalisierung des Finanzmarkts sozusagen auf die Fahne geschrieben und beleuchten die rundum aus rechtlicher Sicht. Und was mache ich da so? Ich schaue mir für Mandanten zum Beispiel die Geschäftsmodelle an und bewerte die aus aufsichtsrechtlicher Sicht. Ich unterstütze auch bei Kooperationen zwischen Instituten und Fintechs. Ja. Aber ein wesentlicher Teil meiner Tätigkeit sind auch sogenannte Regulatory Updates. Ja, das heißt, ich schaue mir neue Gesetzesvorhaben an und werte die für die Praxis aus, wie zum Beispiel FIDA.
Ja, ja, dann bist du richtig hier im Podcast auf jeden Fall. Aber dann lass uns doch direkt einsteigen. Und zwar vielleicht erstmal ganz niederschwellig, sag ich mal. Was ist denn unter FIDA überhaupt zu verstehen? Könntest du das mal kurz idealerweise auch in wenigen Worten auf den Punkt bringen?
Ja, ich versuch's. Also FIDA regelt den Zugang zu Finanzdaten. Vielleicht noch einen Satz mehr, vielleicht war es zu kurz. Sagen wir, mit FIDA schafft der EU-Gesetzgeber ein Rechtsrahmen, ja, und innerhalb dieses Rechtsrahmens soll dann der Austausch von Finanzdaten geregelt werden, also sowohl der Datenzugang als auch die Datennutzung im Finanzbereich.
Mhm. So. Okay, das heißt, FIDA ermöglicht also einen Datenaustausch, ja?
Genau, das ist richtig und an sich auch eigentlich nichts Neues, denn der Austausch von Daten im Finanzbereich, das kennen wir und das ist auch schon gelebte Praxis. Stichwort Open Banking, ja, darüber hattest du ja schon mit dem Peter gesprochen gehabt und ist sozusagen der Austausch von Daten gelebte Praxis, ja.
Ja, genau, da können wir gerne auch nochmal die Folgen verlinken. Jetzt zu FIDA. Worin genau liegt der Unterschied zu Open Banking und PSD2?
Ja, gute Frage. Also mit der PSD2 hat ja der EU-Gesetzgeber vor einigen Jahren den Zugang zu Zahlungskonten für Dritte geöffnet. Ja, Dritte sind auch regulierte Unternehmen. Das sind also nicht jeder Dritter kann quasi auf diese Daten zugreifen, ja, sondern das sind Unternehmen, die auch unter der Aufsicht der Aufsichtsbehörde stehen, die sogenannten Kontoinformationsdienstleister oder auch Zahlungsauslösedienstleister. Oh. Und denen wurde sozusagen mit der PSD2 der Zugang zu Zahlungskonten eingeräumt. Und das versteht man unter Open Banking, also den Abruf und den Austausch von Zahlungskontodaten. Und jetzt zu FIDA. Ja, mit FIDA soll ein nächster Schritt stattfinden, in dem ein Zugang zu Finanzdaten ermöglicht wird, der über diese Zahlungskontodaten hinausreichen soll. Das heißt, FIDA ist der nächste Schritt und wird auch oft unter dem Schlagwort Open Finance betitelt. Genau.
Dann kann man also sagen, dass FIDA der logische nächste Schritt von Open Banking hin zu Open Finance ist.
Das ist korrekt, ja. Man kann sich das gewissermaßen bildlich in so Kreisen vorstellen, ja. Ursprünglich gab es den einen Kreis, ich nenne jetzt mal den Inner Circle, da hatten wir nur kontoführende Zahlungsdienstleister, die eben Zugriff auf diese Kontodaten hatten, ja. Dann wurde mit Open Banking der Kreis ein bisschen größer gezogen, sodass eben auch Kontoinformationsdienstleister und Zahlungsauslösedienstleister als Dritte sozusagen auf diese Daten zugreifen durften. Und jetzt künftig soll eben unter dem Schlagwort Open Finance und mit Hilfe von FIDA der Kreis noch größer gezogen werden, indem Finanzinformationen, die nicht nur aus Zahlungskonten stammen, sondern eben auch aus anderen Datenquellen fruchtbar gemacht werden können. Ja?
Und kannst du uns vielleicht kurz mitteilen, wie ist es zu FIDA überhaupt kam? Also was hat sich der EU-Gesetzgeber bei dem Schritt von Open Banking zu Open Finance gedacht?
Ja, klar. Also vielleicht fangen wir mal so an. Wo liegt denn überhaupt der Ursprung des Ganzen? Angefangen hat es, glaube ich, mit der Digital Finance Strategy des EU-Gesetzgebers. Ja, und in der Regel ist es so, also zumindest kann ich das im Bereich der Finanzmarktregulierung sagen, dass der EU-Gesetzgeber sich erstmal ganz grob Ziele setzt, ja, also auf hoher Flughöhe und dann zur Erreichung dieses Ziels eben konkreter wird und entsprechende Maßnahmen trifft. So kann man das so grob zusammenfassen. Hier ist es so, dass der EU-Gesetzgeber mit der Digital Finance Strategy sein Ziel, also unter anderem Open Finance und die Öffnung des Finanzmarktes, definiert hat und damit schon mal den ersten Schritt unternommen hat. Als zweiter Schritt hat er dann ein Paket geschnürt, ja, und ist etwas konkreter geworden, indem er zur Erreichung dieses Ziels die Financial Data Access and Payments Package erlassen hat, ja. Dieses Paket setzt sich zusammen aus einmal den Entwürfen der Kommission zu FIDA und einmal den Entwürfen der Kommission zur PSD3 und zur PSR.
Okay, verstanden. Also gab es erst eine Strategie des EU-Gesetzgebers, die er dann konkretisiert hat durch den Financial Data Access and Payments Package.
Richtig, genau. Vielleicht noch ein Punkt zum Hintergrund, wie es sozusagen von Open Banking zu Open Finance kam. Ja, das erklärte Ziel der EU-Kommission im Rahmen dieser Digital Finance Strategy ist ja unter anderem die Förderung von datenbasierten Finanzprodukten bzw. Finanzdienstleistungen. Ja. Und PSD2 legte eben diesen Grundstein fürs Open Banking, also den Austausch von Zahlungskontodaten. Und hier war eben das Problem, dass ja nur die Zahlungskontodaten von der PSD2 erfasst wurden. Ein Zahlungskonto, vielleicht an der Stelle nochmal, der Name sagt schon, ist ein Konto, das eben für die Ausführung von Zahlungsvorgängen genutzt wird. Ja? So, nicht erfasst sind also alle Nicht-Zahlungskonten, das heißt Sparkonten zum Beispiel oder reine Einlagenkonten wie Tagesgeldkonten oder Verrechnungskonten, Depots etc. pp. Das sind ja auch wichtige Datenquellen in Bezug auf Finanzinformationen und die sind alle nicht im Scope der PSD2. Und genau hier setzt jetzt FIDA an und zieht eben diesen größeren Kreis, den ich vorher schon kurz erwähnt hatte, in dem nicht nur Zahlungskonten erfasst werden, die bei der PSD2, sondern eben auch Finanzdaten, die über Zahlungskontodaten hinausreichen.
Okay, super. Ich danke dir für die Zusammenfassung. Was ist denn das Ziel, das der EU-Gesetzgeber mit FIDA verfolgt?
Ja, das Ziel ist, wie gesagt, eben die Förderung von datenbasierten Finanzprodukten bzw. Finanzdienstleistungen. Hier vielleicht ein Beispiel, wie es idealerweise ausschauen kann. Ein Kunde erhält künftig im Idealfall einen 360-Grad-Blick über seine Finanzsituation und zwar alles aus einer Hand. Ja. Ein Fintech beispielsweise bietet dem Kunden künftig einen Überblick darüber an, was er zum Beispiel für ein Bankguthaben bei der Bank A hat, was er zum Beispiel auf anderen Konten so an Guthaben hat, Sparkontenguthaben bei der Bank B zum Beispiel, was für Versicherungsprodukte er bei der Versicherung C hat, wie der Stand seines Depots ist, was er wiederum bei einem anderen Unternehmen hat. Und all diese Finanzprodukte könnten dann aus einer Hand dem Kunden einen 360-Grad-Blick über seine Finanzsituation verschaffen. Und derzeit ist es leider noch nicht möglich. Ja. Grund ist halt eine fehlende Rechtsgrundlage für den Zugang zu Kundendaten, also jetzt abgesehen von der PSD2 und den Zahlungskontodaten. Es gibt eben derzeit noch keinen gesetzlichen Zugang zu diesen Finanzdaten, um innovative Finanzdienstleistungen bzw. Produkte aus einer Hand quasi anbieten zu können. Ja. Das Setup ist gerade so, dass wir ja Unternehmen haben, die Kunden neue Produkte anbieten wollen oder neue Finanzdienstleistungen sozusagen anbieten wollen. Ja. Dafür benötigen sie natürlich idealerweise alle vorhandenen Finanzinformationen des Kunden. Ja. Wie ist es denn in der Praxis? Die Kunden haben nicht unbedingt immer alle Finanzinformationen oder haben sie nicht mehr oder haben sie nicht mehr griffbereit. Und da ist dann sozusagen die Zusammenstellung aller relevanten oder notwendigen Informationen, um ein ideales oder maßgeschneidertes Produkt quasi anbieten zu können, wichtig. Ja? Und die Unternehmen, die die Finanzdaten des Kunden haben, das sind die sogenannten Dateninhaber, wie Kreditinstitute oder Versicherungen etc. pp., die haben halt kein Interesse daran, den anderen Unternehmen, den Datennutzern, diese Kundendaten zur Verfügung zu stellen, weil die konkurrieren ja gewissermaßen um den Kunden. Und genau hier setzt eben FIDA an. Ja, mit FIDA wird quasi der Weg geebnet, um das Ziel dieser Förderung von datenbasierten Finanzprodukten bzw. Finanzdienstleistungen erreichen zu können.
Okay, ich habe also verstanden, dass es derzeit noch eben ein Hindernis gibt, ne, den Kunden die Finanzdaten zur Verfügung zu stellen und dass FIDA dieses Problem halt beheben soll. Und was genau regelt denn FIDA und wen betrifft es?
Genau. Also dafür müssten wir vorab nochmal vielleicht kurz ein paar Begrifflichkeiten klären, damit auch klar wird, wer alles so im Scope von FIDA steht. Ja? Ich hatte es ja kurz erwähnt gerade, wir haben einmal den Dateninhaber. Das sind Finanzinstitute wie Kreditinstitute, Zahlungsinstitute, Wertpapierfirmen, Versicherungsunternehmen und so weiter und so fort. Also all diejenigen, die grundsätzlich mal im Besitz von den Finanzdaten von Kunden sind. Ja? Mhm. Dann haben wir noch den Datennutzer. Ja? Der Datennutzer ist derjenige, der mit Zustimmung des Kunden, um dessen Finanzdaten geht es ja letztendlich, den Zugang zu den Finanzdaten bei dem Dateninhaber erhalten soll. Ja. Das heißt, Datennutzer können sowohl Finanzinstitute sein, also andere Kreditinstitute, Versicherungsunternehmen und so weiter und so fort, aber, und jetzt kommt's, auch der sogenannte Finanzinformationsdienstleister.
Okay, warte, entschuldige, dass ich kurz unterbreche. Kurze Zwischenfrage. Was ist ein Finanzinformationsdienstleister? Klingt wie Kontoinformationsdienstleister, aber das ist wahrscheinlich nicht das Gleiche, oder?
Ja, genau, richtig. Der Finanzinformationsdienstleister ist eine neue Kategorie, die es bis jetzt noch gar nicht gibt. Ja? Also der Finanzinformationsdienstleister oder auch Financial Information Service Provider wird nämlich erst mit der FIDA eingeführt. Der ist im Grunde genommen so etwas wie ein Kontoinformationsdienstleister. Ja? Der Unterschied besteht aber darin, dass der Kontoinformationsdienstleister ja nur auf Zahlungskontodaten zugreifen kann, wie sie eben in der PSD3 geregelt sind. Der Finanzinformationsdienstleister hingegen kann auf alle Finanzdaten zugreifen, die im Scope der FIDA sind. Also demnach ist seine Zugriffsmöglichkeit und die Nutzung von Finanzdaten weiter gefasst als die des Kontoinformationsdienstleisters. Also das ist so mal grob die Einordnung, ja.
Okay, super, danke dir. Also wir haben den Dateninhaber, den Datennutzer und natürlich den Kunden, um dessen Finanzdaten es gehen sollen. Wie sieht denn das Zusammenspiel dieser Rollen nach FIDA aus?
Richtig. Also wir haben drei Akteure, wenn man so will. Wir haben einmal den Kunden, wir haben den Dateninhaber und den Datennutzer. Ja? Und wenn man diese Beziehungen zueinander mal bildlich sozusagen abbilden möchte, ja, dann kann man das sehr gut in einem Dreieck machen. Das ist das, was ich das FIDA-Dreieck nenne. Ja? Und in diesem FIDA-Dreieck haben wir eben folgende Beziehungen, ja, bezogen auf den Zugang zu Finanzdaten. Da haben wir natürlich als zentralen Ausgangspunkt den Kunden. Also zum einen das Verhältnis Dateninhaber und Kunde, aus dem sich ja die Kundendaten, auf die zugegriffen werden sollen, quasi ergeben. Ja? Der Dateninhaber hat dem Kunden zum Beispiel auch ein Dashboard zur Verfügung zu stellen, ja, wonach der Kunde den Datenzugriff verwalten kann. Aber dazu kommen wir gleich noch. Jetzt will ich mal nur ganz kurz die Akteure darstellen. Also Verhältnis Nummer 1, Dateninhaber und Kunde. Verhältnis Nummer 2, das Verhältnis zwischen dem Datennutzer und dem Kunden. Also der Datennutzer will dem Kunden ja natürlich neue maßgeschneiderte Finanzprodukte und Finanzdienstleistungen anbieten, ja, benötigt hierfür ja aber entsprechende Informationen. Mit Zustimmung des Kunden holt er eben diese Informationen beim Dateninhaber ein. Und wenn er diese Informationen erhalten hat, kann er dann darauf basierend seine Dienstleistung oder sein Produkt dem Kunden entsprechend maßschneidern und anbieten. Ja? Und dann haben wir natürlich noch zuletzt das Verhältnis zwischen Dateninhaber und Datennutzer. Das ist natürlich notwendig, damit der Datennutzer auf die Finanzdaten des Kunden zugreifen kann, zu dem er seine Zustimmung erteilt hat. Und hierfür muss der Dateninhaber eine Schnittstelle bereitstellen, über die dann eben der Datenzugriff durch den Datennutzer erfolgen kann.
Du sagtest gerade FIDA-Dreieck. Das beschreibt es irgendwie ganz schön, das ist sehr passend. Also du sagst, es geht um die Daten des Kunden, die bei dem Dateninhaber vorliegen und die der Datennutzer benötigt, um den Kunden eben maßgeschneiderte Produkte anbieten zu können.
Genau, richtig. Also vielleicht noch kurz zu dem Begriff Kundendaten. Das ist nämlich ein höchst umstrittenes Thema, ja, gerade was Inhalt und Reichweite angeht. Ja. Worum geht's? Also es geht um die Reichweite, also alles, was unter Kundendaten oder dem Begriff der Kundendaten zu definieren ist. Und hier treffen naturgemäß unterschiedliche Interessen aufeinander. Ja, wir haben einmal die Interessen der Dateninhaber, die den Bereich jetzt nicht sehr weit fassen wollen, denn sie sitzen ja auf den Daten und müssen die, ich sag jetzt mal vereinfacht gesprochen, aufbereiten und eben an den Datennutzer herausgeben. Dann haben wir auf der anderen Seite natürlich das Interesse der Datennutzer, die möglichst viel unter Kundendaten subsumieren wollen. Das heißt, der Begriff der Kundendaten soll möglichst weit gefasst werden. Denn ganz einfache Rechnung sozusagen in der Theorie, je mehr Informationen und Daten Sie haben, desto besser können Sie dann Produkte und oder Finanzdienstleistungen an den Kunden quasi maßschneidernd heranbringen. Ja? Mhm. Ja, ob dem auch wirklich so ist, das bleibt in der Praxis abzuwarten.
Wieso?
Also unter Kundendaten sind nach dem Entwurf der Kommission zur FIDA sowohl personenbezogene als auch nicht personenbezogene Daten des Kunden erfasst, ja, die einem Finanzinstitut als Dateninhaber vorliegen. So, das Problem ist, dass hier halt nicht nur Daten erfasst sein sollen, die der Kunde dem Finanzinstitut irgendwann mal übermittelt hat, ja, sondern eben auch Daten, die bei dem Finanzinstitut über den Kunden vorhanden sind, die aber das Finanzinstitut selbst, ich sag mal, angereichert hat. Ja.
Okay. Und kannst du uns hierzu mal ein Beispiel vielleicht nennen?
Also FIDA will zu den herauszugebenden Daten eben auch Daten erfassen, ja, die, ich sag jetzt mal als Beispiel, ein Kreditinstitut bei der Bonitätsprüfung beziehungsweise der Kreditwürdigkeitsprüfung eines Kunden selbst erarbeitet hat, also unter Verwendung eines eigenen Kreditscorings zum Beispiel. Hier kann man sich schon die Frage stellen, ob es überhaupt Sinn macht, wenn ein Datennutzer, also eine Bank, von einer anderen Bank, die Dateninhaberin ist, diese Daten auch erhalten darf. Ja? Mhm. Hier kann schon angezweifelt werden, ob der Nutzen für den Kunden tatsächlich vorhanden ist, da die Kreditvergabe ja von Bank zu Bank auch unterschiedlich ist, also auf individuellen Kreditscoring-Modellen basiert. Mhm. Welche Aussagekraft jetzt eben dieses individuelle Scoring-Modell dann für die zugreifende Bank, also als Datennutzer, haben soll, ist schon fraglich, gerade weil es dem Kunden in der Theorie ja eigentlich nutzen soll. Ja? Also hier besteht schon die Gefahr, dass dann auch sensible Daten zugegriffen werden dürfte, wie das bei so individuellen Kreditscoring-Modellen durchaus der Fall sein kann. Ja? Und das ist ein Punkt, der ziemlich stark kritisiert wurde, ja? Und vorgeschlagen wird dann eben, dass sich die Kundendaten oder der Begriff der Kundendaten eben auf Rohdaten beschränken soll. Also Daten, die der Kunde selbst übermittelt hat. Das ist einer der wesentlichen Kritikpunkte, mit der betroffene Institute aus der Praxis noch nicht so happy sind, sage ich jetzt mal. Also es bleibt abzuwarten, ja, ob und wie das in Brüssel letztendlich dann bei der finalen Fassung berücksichtigt wurde.
Okay, verstehe. Also FIDA ist da in einigen Punkten also noch höchst umstritten. Wie ist denn hier der Stand?
Es gibt definitiv noch wesentliche Punkte, die an dem FIDA-Entwurf ausgesetzt werden. Wie ist der Stand? Derzeit finden die sogenannten Trilogverhandlungen statt. Das heißt, es wird derzeit über die finale Fassung von FIDA bestimmt. Ja? Vielleicht kurz ein Recap, was bisher so geschehen ist. Also wir hatten die EU-Kommission, die zu Beginn erstmal einen Entwurf zu FIDA veröffentlicht hatte. Das war, glaube ich, Juni 2023. In der Zwischenzeit hat dann sowohl der Rat der EU als auch das Parlament ihre Positionen zu dem FIDA-Entwurf veröffentlicht. Also Stellung bezogen zu dem zu einzelnen Punkten aus dem FIDA-Entwurf der Kommission. So, anhand dieser verschiedenen Positionen sind jetzt sowohl Rat, Kommission und Parlament dabei, in den Trilogverhandlungen die finale Fassung von FIDA zu bestimmen, sowohl Inhalt als auch Wording. Ja? Und Anfang des Jahres, ich glaube, das war Februar oder März 2025, war auch mal zwischenzeitlich kurz die Rede davon, dass FIDA erstmal nicht kommen soll.
Oh ja, ich erinnere mich.
Ja.
Aufruhr.
Genau, ja. Es zirkulierte ein Dokument, ich glaube, das war das Arbeitsprogramm 2025 der Kommission, wonach FIDA angeblich gestrichen werden sollte oder erstmal nicht weiter verfolgt werden würde. Es hat sich aber relativ schnell herausgestellt, dass das nicht der Fall war. Ich glaube, noch in derselben Woche oder in der Woche drauf, also sehr, sehr schnell, ja. Und wie wir sehen, befinden wir uns ja gerade in den Trilogverhandlungen, also quasi im Endspurt, sodass jetzt dann mit einer finalen Fassung von FIDA definitiv gerechnet werden kann. Wann das der Fall ist, steht noch aus. Wir könnten vielleicht Ende diesen Jahres oder vielleicht Anfang nächsten Jahres mit einer finalen Fassung von FIDA rechnen.
Ja, so viel zum ersten Rundumschlag FIDA. Aber ich danke dir ganz herzlich für diesen ersten Überblick über FIDA und ja, den europäischen Weg zur Open Finance. Also erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
Mhm.
Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder. Und
sehr
da schauen wir da nochmal genauer auf den Inhalt der FIDA, insbesondere auf die Pflichten und Rechte, die FIDA dann mit sich bringt. Ja, und wichtig halt, wie funktioniert der Datenaustausch, was bedeuten Schemes und Dashboards und ja auch die Frage, wer trägt künftig die Verantwortung. Also alles das in der nächsten Folge wieder mit Auert. Ich freue mich drauf und bis dahin, ja, bleibt dran bei Alles Legal, Fintech Recht Kompakt.
Danke, bis dann.
Bis dann.